Gottes Segen auch von mir aus. Ich freue mich wieder hier zu sein und ich habe so ein paar Entwicklungen gemerkt. Das letzte Mal, als ich war, glaube ich, war die ungarische Gruppe richtig im Vorteil und die rumänische Gruppe war ziemlich abgeschrumpft. Heute ist es andersrum gewesen. Also ich glaube, irgendwie so gleicht sich das aus. Ich möchte mit einem Text aus 2. Timotheus, Kapitel 3, vom Vers 1, ab Vers 1 beginnen. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Und ich hatte das Gefühl, diese Liste ist unendlich. Lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Wenn wir denken, was die Früchte des Heiligen Geistes sind, dann diese Elemente sind genau das Gegenteil. Ja, die Früchte des unheiligen Geistes. Und jetzt passiert was ganz Interessantes, weil wir sehen einfach in unserer Zeit sind einfach, sag mal so, interessante Zeiten. Ja. Und all diese Elemente, die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch und so weiter, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Ist okay, kein Problem damit, man kann so oder so sein. Aber in Vers 5 kommt einfach der überraschende Teil. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Ja, das heißt, all diese Menschen, die vorher benannt worden sind, ja, prahlerisch, überheblich, Lästerer und so weiter, dem guten Feind, all diese Menschen haben den äußeren Schein von Gottesfurcht. Man muss schon überlegen, also das sind harte Worte. Ja? Also wenn diese Menschen nicht diesen äußeren Schein haben, ist überhaupt kein Problem. Ja, man ist ein guter Mensch oder ein böser Mensch. Aber wenn diese Menschen den äußeren Schein von Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer hat diesen äußeren Schein von Gottesfurcht, von euren Bekannten oder Glaubensgeschwistern? Jetzt brauchen wir keine Namen zu nennen, aber denk mal drüber nach. Ja? Wüssten wir solche Namen zu nennen? Könnten wir solche Namen nennen? Ja, derjenige, der glaubt über sich selbst, ist ein Heiliger. So, man sagt manchmal, ja, ich habe meinen Heiligenschein zu Hause vergessen, es tut mir leid. Ja? Ich finde interessant, wie trotz all diesen schlechten Eigenschaften die Menschen versuchen, gewollt oder auch nicht, diesen äußeren Schein nach außen zu strahlen. Ich möchte euch fragen, hat jemand zu Hause so einen Kaminofen? Kachelofen? Irgendwas, ein Holzofen? Nee. Also wir haben einen Holzofen. Und das Prinzip bei einem Holzofen, man muss Holz reinwerfen, anfeuern und dann gibt Wärme und ein bisschen macht Geräusche und so. Und ich fand es interessant, für Leute, die zu Hause kein Kaminofen haben, es gibt eine ganz günstige Lösung und umweltfreundlich, alles sehr, sehr gut und kostet das Ganze in der Summe um die 10 Euro. Man kauft sich eine DVD mit einem Feuer, mit einem Kaminfeuer. Und da tut man einfach auf dem Beamer oder auf dem Fernseher und knistert so schön und gibt einfach so schönes Licht in dem Wohnzimmer. Ja? Aber wo ist das Problem? Wird nicht warm. Also wird nur genauso warm, wie der Fernseher wird. Ja? Und das reicht in der Regel bei den modernen Fernsehern nicht, um sich zu wärmen. Ich hatte richtig eine gute Parallele gefunden zwischen einem Christ, der nach außen so dieser Schein von Heiligkeit oder von Gottesfurcht strahlt, aber im Inneren ist einfach alles Böse, was da aufgelistet ist. Ist ineffizient. Also man kann nicht als Christ wirksam sein, wenn es in dieser Situation ist. Und interessanterweise hat der Charles Spurgeon, der große Evangelist, stellt selber die Frage, kannst du dich mitten im Winter bei einem gemalten Feuer wärmen? Damals gab es keine DVDs, man könnte einfach so ein Feuer malen. Natürlich, die Frage ist rhetorisch, ist offensichtlich, du kannst nicht. Kann ein Christ wirksam sein in seinem Auftrag, was ihm Gott übertragen hat, kann wirksam sein, wenn er nicht, also nur den äußeren Schein hat, aber den inneren, das innere Feuer fehlt. Ich bin in Transsilvanien geboren und groß geworden und gleich nach der Wende gab es eine Inflation von Markenprodukten, die gefälscht worden sind. Ja, und die waren in China oder irgendwo so in obskuren Bedingungen hergestellt. Und sie hatten, aber damals war so, du konntest nicht die Namen der Markenhersteller nutzen. Und sie haben die Namen genommen von Markenprodukten und sie haben sie ein bisschen verändert, dass wenn die Leute so auf dem Markt suchen, also diese Unterschiede nicht so gleich sehen. Also für die Turnschuhe, so Sportschuhe Adidas, die haben Adibas geschrieben. Ja, und wenn man so schnell überlegt, ah, Adidas, ja, schön, dann probier mal, das ist gut, dann laufe ich eine Runde damit. Ja, es war Adibas. Es war für die Sportschuhe Puma, die haben alles in Großbuchstaben geschrieben, Plima und L-I, sehr, sehr nah zusammen, sodass man fast eine U, so ein U entstand. Ja, und also, schau mal, ihr habt Sportschuhe Puma. Ja, aber wenn man so näher sich anschaut, da waren keine Puma da und so. Und es gab sehr viele Beispiele von solchen Sachen. Das heißt, ich möchte irgendwas täuschen, um einen Vorteil zu haben. Ja? Ich weiß nicht, ob eine rumänische Sportmarke gab, aber wir haben sie generell, da gab es keine Marke, die hießen einfach Sportschuhe. Ja? Oder Tennisschuhe oder was auch immer. Warum will ich so eine Fake-Marke haben, die ist mir lieber als eine No-Name? Ja, ich möchte ein bisschen angeben. Und ich stoße immer an dieser Parallele mit dem Christ, mit dem äußeren Schein. Ja, ich möchte ein bisschen den äußeren Schein dabei haben, um ein bisschen präsenter zu werden, zu sein in meiner Gegend, in der Gemeinde oder überall. Aber jetzt, wenn wir in einem Zusammenhang anschauen, diese ganze Auflistung von nicht guten Eigenschaften, das steht in den letzten Tagen. Und es ist interessant, wie vor 2000 Jahren genau das richtig getroffen wurde von dem Apostel im Vers 5, in dem gleichen 2. Timotheus Kapitel 3, steht weiter so, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden. Ist es nicht heutzutage auch so, dass diese Sensualität und die Erotik eine sehr große Rolle spielt in der Welt. Also fast alle Filme und das Angebot überall dreht sich um diesen Konsum, ja, von Immoralität und so, besonders im Internet. Vers 7 sagt 2. Timotheus weiter, die immer zu lernen, die noch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Jemand, der immer wieder lernt und immer lernt. In Deutschland gibt es einfach diesen Begriff vom lebenslangen Lernen, wenn ich richtig auch gesprochen habe. Man lernt immer, aber trotzdem kommt einfach nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit oder besser gesagt, wer ist Wahrheit? Jesus Christus. Das heißt, diese Menschen lernen das ganze Leben und kennen die Wahrheit nicht. Verstehen wir? Es ist ganz interessant, also wir waren vor kurzem nochmal in Vereinigten Staaten und es ist aus christlichen Perspektive gesehen eine andere Welt. Da ist überall okay, wenn du sagst, ich bin ein Christ oder so, passt, es gibt große Kirchen und es gibt richtig große so Buchstaben, die hängen in der Luft, so beleuchtet in der Nacht, da steht, Jesus rettet. Mitten in der Stadt. Und siehst du nicht einmal, da siehst du 10-mal. Ist ganz interessant. Und trotzdem, also bei der amerikanischen Wissenschaftsakademie, das größte wissenschaftliche Forum in US, 93% der Mitglieder, der Akademiker sozusagen, erklären sich, die sind Atheisten. Das heißt, 7% sind gläubig. Ja, die Frage ist davon, wie viele Christen. Also wenn das ganze Land ist, hat immer noch so eine Präsenz des Christentums. Also die Wissenschaft sagt, nee, ich bin Atheist. Und dann denke ich sofort, die immer zu lernen, Vers 7, doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ist interessant, das sieht man einfach mit den eigenen Augen. Weiß jemand, wer sind zwei Namen hier? Jannes und Jambres. Wer sind das? Die sind nicht aus Wolfratshausen, oder? Wer sind Jannes und Jambres? Okay. Ich lese Vers 8, da steht es. Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden. Ja, das sind die zwei hohe Priester von Pharao. Die heißen in dem Film, in dem animierten Film Hoi und Hotep für die Kinder, falls sie das gesehen haben. Ja? So widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Wir machen eine kurze Zusammenfassung. 2. Timotheus Kapitel 3, ganz von vorne. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Die Menschen werden sich selbst lieben und so weiter, die schlechten Eigenschaften. Und 4, Vers 4, zweiter Teil, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Wir sind gerufen, um in einem geistlichen Krieg zu kämpfen, ob wir es wollen oder nicht. Ja, wir wissen schon, der große Kampf, und wir lieben einfach zu glauben, dass wir auf einer gewissen Seite sind. Die Frage ist, wenn wir kämpfen müssen, aber die Ausrüstung nicht dabei haben, wie funktioniert das mit dem Kämpfen? Können wir richtig effizient kämpfen? Und ich hatte mich erinnert, als ich jung war, ich hatte mit den Jungs in meiner Gegend, wir haben so irgendwie so Schießen gespielt. Also wir hatten entweder Luftpistolen, also richtig gar keine Pistolen, aber wir haben die Hand so gehalten, und manche hatten so Plastikpistolen oder so. Ja. Und wir haben uns versteckt und dann haben wir gesagt, und den Namen, und dann wurde derjenige dann erschossen. Ja. Kennen wir? Ja, und dann, also die Jungs haben unheimlich viel Spaß dabei. Also bei den Mädels muss man noch schauen. Aber ich hatte überlegt, manchmal sind wir nicht so, wir sind Christen und wir nehmen so eine Luft, eine christliche, geistliche Luftpistole, und anstelle, dass wir mit dem Feind kämpfen, machen nur, ja, also richtig mit dem Mund. Also wir schießen nicht, weil wir nur diese Ausrüstung haben. Und wir glauben nicht, dass die Waffen, diese geistliche Ausrüstung wichtig ist. Ja, wir sind geistlich unbewaffnet und wir gehen und wir möchten einfach mit dem Feind kämpfen. Wirksamkeit bei dieser Aktion? Null. Ist es null? Ja, ich kann nicht mit dem Mund so ein Kugelgeräusch simulieren. Also ich kann das machen, aber der Feind wird einfach so einen Lachausbruch haben. Ja, also so funktioniert es. Der äußere Schein. Also wir haben Parteien in Deutschland, die so der Name christlich in der Betitelung haben. Und ja, wir sind generell so Christen. Mich hat einfach zum Ostern dieses Jahres die erste Seite von der Zeitschrift, also von der Spiegel-Zeitschrift, da war so ein Foto von einem Gemälde, wo Christus auferstanden ist. Und dann stand so ganz groß darunter, wer glaubt denn sowas? Ein christliches Land. Jesus Christus war ein Gemälde von irgendeinem Renaissance-Maler. Ja? Und da stand groß drunter, wer glaubt denn noch sowas? Noch sowas. Sind das nicht so Märchen? Wir sind emanzipiert. Wir können selbst bestimmen, wohin wir gehen. Wir haben alles, was wir brauchen eigentlich in dieser Welt. Wer glaubt denn sowas? Und da stand der Untertitel, warum selbst Christen keinen Gott mehr brauchen. Bundesrepublik Deutschland, ein christliches Land, so steht einfach in einer Zeitschrift, wo überall in Deutschland verteilt wird, wird gespottet. Ist das, scheint einfach in dieser Richtung den äußeren Schein? Das heißt, wir sagen, wir Christen, aber wir beschäftigen uns mit solchen philosophischen Fragen. Wer braucht das sowas? Wer braucht Gott heutzutage noch? Ich war in ein paar Stellen so berufstätig und es war interessant, ich habe noch nie erlebt, ja, ich habe 2001 mit meinem beruflichen Leben angefangen, nee, es war 2000, und bis jetzt habe ich nicht in Erinnerung, dass einer von meinen Arbeitskollegen gesagt hat, ich bin ein Christ und ich freue mich drauf. Habe ich noch nie erlebt. Vielleicht hat jemand von euch was erlebt. Und dann, ja, Gottes Segen, das ist richtig eine Rarität. Ich habe aber erlebt, dass Menschen Yoga praktizieren und sind stolz drauf und alles andere. Und ich hatte einen Arbeitskollege und der hieß Christian und so, hatte einen Familiennamen. Und wir hatten gerade Besuch bekommen von einer Universität in Südkorea. Und wir saßen beim Essen und wir haben mit den Koreanern gesprochen, natürlich auf Englisch. Und der Kollege wurde gefragt, ja, und wie heißt du? Und er hat gesagt, Christian. Aber hat sich gezwungen gefühlt zu sagen, aber ich bin kein Christ. Also keine Panik. Ja, also ich bin kein Christ. Ist interessant, wie die Menschen, nicht nur, dass sie sich nicht bekennen, sondern wenn es so eine Situation kommt, möchten sie distanzieren sich. Also nicht, dass irgendwann jemand auf die Idee kommt zu glauben, dass der Kollege ein Christ ist. Ich finde das sehr, sehr traurig. Das hat mich ein bisschen fast verletzt, obwohl ich nur so präsent war. Ich habe gesagt, ich heiße nicht Christian, aber ich bin ein Christ. Ja? Die Menschen identifizieren sich und distanzieren sich vom Christentum. Und es ist ein Zeichen einer intellektuellen Emanzipation, kein Christ mehr zu sein. Ja? Und ist leider so. Das können wir einfach nicht in Frage stellen. In der Welt. Es ist schlecht, aber ist halt so. Und ich möchte euch fragen, was sind die größten Religionen heutzutage, die größten drei Religionen? Islam? Das ist die Theorie. Ja? Judentum, Islam und Christentum. Ist aber die Theorie. Die Wahrheit ist nicht so. Die größten und ich würde sagen, die aktuell coolsten Religionen sind Orientalismus, alles, was mit Yoga und Buddhismus und Hinduismus und Shintoismus zu tun hat, das wird überall in der Welt angenommen und akzeptiert. Wenn jemand sagt, ich praktiziere Yoga, oh, ist gut, ja, Entspannung, Stretching, so, alles gut. Keiner wird dich verurteilen, weil du Yoga praktizierst. Die zweite Religion, Islam, das war das Einzige, was korrekt war. Keiner traut sich, irgendwas Negatives über den Islam zu sagen heutzutage, ja. Und wenn du Moslem bist, du hast alle Rechte, jeder respektiert dich. Und es gibt eine dritte Religion, die ist ziemlich neu. Und zwar die Klimareligion. Das ist eine Klimareligion. Du musst glauben an bestimmte Taten, die nicht nachgewiesen worden sind. Und wenn du nicht glaubst, bist ein Heretiker. Und du kannst als Anhänger der Klimareligion auf Bahnen, auf Busse und Bahnen steigen, sodass du verhinderst, dass Menschen in die Arbeit kommen können. Ist alles okay. Du liebst unser Planet und möchtest einfach den Planet retten. Du glaubst fest daran und du zwingst die anderen auch daran zu glauben. Ist eine sehr, sehr starke Religion und es wird einfach immer noch aktueller. Als Christ denken wir einfach, welche Privilegien und Anerkennung generell in der Gesellschaft haben diese Menschen, die an Orientalismus, egal was, glauben, an Islam oder an die Klimareligion. Du bist überall, also keiner traut sich, etwas Schlechtes dagegen zu sagen. Keiner traut sich. Wenn du sagst, ich bin ein Christ, ich glaube an die Wiederkunft Christi. Also, es tut uns leid, ist emotional instabil. Ja, also hatte vielleicht Probleme im Leben und jetzt muss einfach damit kämpfen und hat einfach so, Entkommen von seinem Zustand gefunden. Naja, muss man akzeptieren, ist aber nicht so gut. den äußeren Schein. Im Titus, Kapitel 1, Vers 15. Denn Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl die Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Und jetzt kommt wieder etwas ganz Interessantes, was in Richtung des Zitats am Anfang von 2. Timotheus 3 geht. Also Vers 16, Titus 1, Vers 16. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Wer gibt vor oder wer gibt an oder zu, Gott zu kennen? Kann unterschiedlich sein. Können Christen sein, die sagen, ja, der Allah ist mein Gott, der Brahma ist mein Gott oder wer auch immer, Shiva. Wenn es um den wahren Gott und Gott der Schöpfer geht, es gibt auch in unserer Gemeinde Menschen, die sagen, ich kenne Gott. Was ist aber dann die Wahrheit? Ich war eingeladen zu einem Seminar, also bei meiner Arbeit. Es ist ein Wort, was heutzutage sehr oft vorkommt. Achtsamkeit. Habt ihr schon mal gehört? Wenn du zu gestresst bist bei der Arbeit, brauchst ein Achtsamkeitsseminar. Also du musst achtsam werden auf die anderen, auf dich selbst. Und der Chef hat gesagt, ja, also wir machen so ein Achtsamkeitsseminar, kostet sehr viel Geld, aber das ist sehr wirksam. Also kommt einfach ein Schaman und er hilft uns einfach mit dem Beta- und Gamma-Trommeln, dass wir uns entspannen und so. Und ich habe, nachdem das angekündigt wurde, ich habe mit dem Chef separat gesprochen, habe gesagt, ich kann nicht kommen, weil ich ein Christ bin und das passt nicht einfach zu meinem Glauben. Und er hat gesagt, ist kein Problem, der Organisator dieses Seminars ist auch ein katholischer Priester. Ist alles okay, ist gesegnet, es passt. Und Vers 16, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Verstehen wir? Verleugnen sie ihn mit den Werken. Wir wissen schon, dass dieser moralische Abfall, also Glaubensabfall, immer wieder zu Strafe Gottes geführt hat. Also wir wissen, was mit dem Volk Israel in der Antike passiert ist. Wir wissen schon, was mit dem Römischen Reich, also mit der Oströmischen Reich, also da waren die Christen, bevor Konstantinopel fiel, da waren fast alle Menschen, zu 100% waren Christen. Ja, und dann, die waren trotzdem ungehorsam. Ja, und wir wissen, was passiert ist. Gott hat einfach die Ottomanen über ihnen geschickt. Und wie viele Christen sind jetzt in der Türkei, also dieser Kleinasien-Bereich von damals, von dem Oströmischen Reich, wie viele Christen sind jetzt in der Türkei? Haben wir so Meldungen von den Missionaren so? Die sind in dem unteren Bereich des, also einstellig niedrig, das heißt 1-2%. Und in dieser Gegend waren vor, ich muss mal kurz keinen Fehler machen, über 1500 Jahren waren nahezu 100% Christen. Wie kommt es dazu? Jeremia Kapitel 9, Vers 14. Steht so, darum, so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, siehe, ich will sie, dieses Volk, mit Wermut speisen und sie mit Giftwasser tränken. Und ich will sie unter der Heidenvölker zerstreuen, so weder sie noch ihre Väter gekannt haben, und will das Schwert hinter ihnen herschicken, bis ich sie aufgerieben habe. Ja, ich denke, das ist keine Überraschung. Wenn das Volk ungehorsam ist, schickt Gott einfach diese Strafe. Steht das Schwert hinter ihnen herschicken. Was passiert aktuell? Ich möchte nicht in Details eingehen, aber in der westlichen Welt, wie gläubig sind noch die Menschen? Sind die Menschen noch gläubig oder haben einfach nur den äußeren Schein von Gottes Furcht. Und wir schauen uns an, wir sind Christen, wir sagen einfach, die sind wahre Bewahrer des Lichtes, wir haben die Wahrheit. Und wie fühlen wir uns, wenn wir einfach bekannt geben, dass wir Adventisten sind? Also diese Privilegien, die diese drei Religionen, die ich vorher genannt habe, haben, bei uns sind Fehlanzeige. Also keiner wird uns gratulieren dafür, dass wir Christen sind. Und was, du glaubst, dass Jesus Christus tatsächlich wiederkommen wird? Ach komm, also das ist sowas von unrealistisch, das ist ein Märchen. Ja, es ist interessant, wie es heutzutage das Ganze läuft. Es gibt aber trotzdem, und dafür bin ich Gott gegenüber sehr dankbar, es gibt Erfolge, dass Menschen zu Gott finden. Und die Menschen fragen, ja, wo ist der Beweis, dass Gott existiert, dass es Gott gibt? Und mir hat einfach eine Antwort sehr gut gefallen. Und die lautete, veränderte Leben. Es sind Leben von Menschen, die sehr schlimm waren. Es gibt Menschen, die hochkriminell waren, also die waren ins Gefängnis, die waren Drogendealer oder was auch immer. Die kennen Gott und die wenden sich 180 Grad von diesem Lebensart. Und nicht nur, dass sie nur gläubig werden, die werden einfach mit den ehemaligen Kumpeln, die versuchen, ihnen auch zu warnen. Das sind einfach veränderte Leben. Und ohne diese Kraft Gottes, ich bin davon überzeugt, dass keine Schaden von Psychologen hätten schaffen können. Das schafft man nicht. Und übrigens, also manche Psychologen freuen sich, wenn du nicht so ganz gesund wirst, weil dann kommst du wieder. Ja? Warum hat Gottes Kraft so diese Power, das Leben zu ändern, was eigentlich in der Welt nicht gibt? Ein zweiter Punkt, was ich erwähnen möchte, es geht um Philosophie und Sinn des Lebens. Und wenn man kein Christ ist, kann man sich diese Frage stellen, bis man tot ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Kriegt man keine Antwort. Also manche sagen, nicht Christen, ja, du kommst in deinem neuen Leben, wirst du vielleicht ein besseres Wesen sein. Oder wenn du ganz gut bist, dann existierst du gar nicht mehr. Da bist du in der Nirvana aufgelöst. Und die Griechen haben sich gefragt, die Römer haben sich gefragt, wozu leben wir? Also als Christ, als bibelgläubiger Mensch, du hast die Antwort da. Also was ist der Sinn dieses Lebens, ist einfach da geschrieben. Und es gibt noch einen Punkt, ich bin davon überzeugt, dass in der Endzeit Gottes Kraft richtig deutlich sichtbarer sein wird. Und es werden Wunder passieren, gerade unter uns, dass wir nicht mehr nur davon hören, sondern einfach sowas auch erleben. In Jeremia 9, Vers 22 ist ein ganz wichtiger Text. Jeremia 9, 22, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Und ich möchte eine kurze Auflistung von diesen positiven Elementen machen. Steht Weisheit, Stärke, Reichtum. Wer all das hat, aber die gleiche Person Gott nicht erkennt, dann nutzt das Ganze für nichts. Wie funktioniert es, dass wir diese Einsicht bekommen und diese Beziehung zu Gott und zu Christus täglich verstärken und erneuern? Die Antwort, also das habe ich nicht selber erfunden, das kennt ihr, einfach den Sohn Gottes anschauen, wenn er erhöht ist. Und im Johannes 3, Vers 14 und 15, da steht einfach dieser ganz wichtige Text. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das sind ganz klare Versprechen, und die in der Bibel zu lesen sind. Und es liegt an uns zu glauben, dass Gott, also wenn Jesus Christus das ausgesprochen hat, dass das die Wahrheit ist und ist nicht nur eine Metapher oder ein Märchen oder ist für unsere Zeit nicht mehr aktuell, sondern ist immer noch die Wahrheit. Da steht, da machte Mose, 4. Mose, Kapitel 21, Vers 9. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Wir kennen den Text. Und ich hatte in einer Predigt gehört, also mir hat richtig gut gefallen, wie es dargestellt wurde. Der Prediger hat gesagt, ja, stell uns mal vor, wir sind einfach in dieser Gemeinde jetzt und plötzlich kommen durch alle Löcher, die jetzt natürlich, ich sehe kein Loch, aber kommen einfach von unten irgendwie so 2000 Schlangen hier, bissige, giftige Schlangen hier in der Gemeinde. Also da würde vielleicht so Panik ausbrechen, aber wir können nicht raus, weil die Tür kaputt ist. Ja? Und sagt jemand, schaut zu Jesus und ihr werdet leben. Was ist die Tendenz? Also du spürst einfach bei den Füßen irgendwie so etwas, die schleicht darunter und so, ja? Also wenn die Schlangen darunter laufen, es ist richtig unangenehm. Ich möchte euch keine so schlechte Gefühle so generieren. Aber genauso waren die Israeliten. Die waren gebissen. Und was haben sie gemacht? Oh, da spüre ich was an dem Bein. Ah, ich wurde gebissen. Ich schaue so instinktiv. Ich schaue, oh, wo wurde ich gebissen? Ich schaue nach unten. Ich schaue, wo die Schlangen sind. Und das ist etwas, was natürlich und, wie soll ich sagen, gemäß dem Instinkt, des menschlichen Verteidigungsinstinkt ist. Ich möchte gucken, wo die Gefahr ist. Aber genau das ist falsch in dem christlichen Leben. Ich muss nicht gucken, wo die Schlangen sind, sondern ich muss schauen, wo die Rettung ist. Und da steht, wer die eherne Schlange anschaute, blieb am Leben. Es ist extrem schwer. Vielleicht hilft euch dieser Gedanke. Die Schlangen so sind überall hier auf dem Boden, vielleicht hier auf dem Pool. So. Und ich muss selber und wir alle, wir müssen einfach ignorieren, cool bleiben oder ruhig bleiben, besser gesagt, und zu Jesus schauen. Ist nicht leicht. Ja? Also vielleicht für jemand von euch ist leicht, dann Gottes Segen, ist richtig gut. Ich denke, für einen normalen Mensch ist nicht leicht. Du musst, wenn alle Gefahren, wenn so sehr viele Schlangen, Satane sozusagen oder Dämonen so dich angreifen, du musst die nicht anschauen. Du musst einfach nur zur Rettung anschauen. Das ist ein sehr interessanter und wichtiger Gedanke. Wer löst unsere Probleme? Es gibt einen Problemlöser und ein professioneller Problemlöser. Und ein Mensch hat erzählt einmal, dass er ein professioneller, persönlicher Problemlöser hat. Und ja, was kostet dir das? Ja, ich muss 150.000 Euro im Jahr zahlen. Aber das ist eine Menge Geld. Woher kriegst du dieses Geld? Das ist nicht mein Problem. Der Problemlöser löst das. Verstehen wir? Also unser Problemlöser hat die Möglichkeit, auch diese Summe Geld sollte es was kosten, ja, jetzt übertrieben, es ist eine Parabel. Er würde auch dafür sorgen, dass das Geld besorgt wird. Und ich möchte zum Schluss kommen, wenn wir nicht nur nach außen den äußeren Schein haben, sondern auch innen Gottes Geist wirkt. Es gibt noch einen Aspekt, was noch nicht komplett oder nicht mal teilweise in Erfüllung gegangen ist. Und zwar, ich habe schon mal erwähnt, die Wunder in der Endzeit. Ich glaube, dass mit Gottes Kraft in der Endzeit noch Wunder passieren werden, die wir selber bezeugen werden oder wo wir richtig dann involviert werden. Und als Garantie, also wenn jemand sagt, nee, das glaube ich nicht, ich möchte einfach, dass die Person Johannes 14, Vers 12 liest, was mir bei dem ersten Lesen der Bibel richtig ein bisschen geschüttelt hat. Also ich hatte gedacht, wow, wie kann das sein? Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich sage ich euch, wer an mich glaubt, sagt Jesus Christus, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Okay, bis jetzt kann ich schon gut verstehen. Ja. Und wird größere als diese tun. Ich glaube, das sind ganz harte Worte. Größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. wenn wir sehen, was Jesus alles geschafft hat, also richtig, welche Wunder, Heilungen und Vermehrung vom Essen, vom Brot und so, er hat Menschen auferweckt. Und er hat so richtig Wunder getan, Naturphänomene unter Kontrolle gebracht und so weiter. Und da steht ein Versprechen von ihm selbst, dass wenn wir an ihn glauben, werden wir noch Größeres tun. Also ich lebe einfach in der Hoffnung, dass ich eine von diesen Wunder erleben werde. Gott weiß es. Aber wenn man sieht, dass es noch größere Wunder passieren werden, wenn jemand an Jesus Christus glaubt. Und ich möchte nochmals mit einer kleinen Parabel. Es gibt, wir erzählen immer in der Gemeinde so Erfahrungen vor dem Gottesdienst, also auch hier in Starnberg, wir haben so 10 Minuten, um die Erfahrungen von unter der Woche zu erzählen, ist, glaube ich, sehr gut. Und da gibt es manchmal interessante und unerwartete Lösungen, die Gott einfach schenkt, und ist gut so. Aber diese großen Erfahrungen, die in der Bibel stehen, also mit, ich gebe ein Beispiel, Teilung des Meeres und so weiter, werden wir sowas auch sehen können? Und ich hatte überlegt, es gibt, wenn man auf dem Weg ist, irgendwo in einer Stadt, gibt es so ein Werbeplakat, wo derzeit gar nichts geworben ist. Was steht da normalerweise? Hat jemand gesehen? Hier könnte deine Werbung stehen. Ja, also das ist eine Telefonnummer, wenn du richtig hier gesehen werden möchtest, dann ruf an und musst zahlen und dann kriegst du einfach dein Plakat da. Und ich denke, wie all diese Erfahrungen von der Antike und von den neutestamentlichen Zeiten erzählt werden immer wieder. Wann werden unsere Erfahrungen erzählt? Ja, und ich denke, in der Endzeit werden diese Erfahrungen gemacht und dann im Himmel dann auch erzählt. Lasst uns einfach denken, was dieser äußere Schein für mich sagt. Bin ich einfach, es kann sein, bin ich selber vielleicht einer dieser Kandidaten, der nur den äußeren Schein von Gottesfurcht hat, aber sehr viele von diesen üblen Eigenschaften hat? Kann es sein. Vielleicht bin ich selber, vielleicht sind Menschen unter uns. Die Frage ist, wenn ich alleine bin zu Hause, vor dem Spiegel oder vor dem Schlafengehen, ich bin nur mit Gott. Gott weiß, ich kann mich selber nicht belügen, ich kann Gott nicht täuschen. Dann soll ich einfach fragen, habe ich einfach nur diesen äußeren Schein, aber ich an die Kraft nicht glaube. Ich komme zum Schluss mit dem Text von 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Abvers 11. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen, der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Amen.